Liebe Gemeinde, die Konfirmanden gehören ab Donnerstag zur Bildungsschicht Obertshausens. Zumindest haben sie am Donnerstag das erste Mal etwas gelernt, was sie bisher noch überhaupt nicht wussten. Die deutsche Sprache, die ist ja sehr tiefsinnig, und zwar besonders diese Zauberwörter, von denen keiner weiß, was die bedeuten. Haben Sie schon jemals überlegt, was heißt eigentlich das Wort Sinn? S-I-N-N. Manchmal noch geheimnisvoller für manche wie das Wort Gott. Sinn, auch vier Buchstaben, was ist das? Es hat keinen Sinn, sagen wir. Was ist der Sinn des Lebens? Aber was ist das überhaupt? Und wie gut, dass es da manche Lexikons gibt. Ich habe auch mal so eins geschenkt bekommen. Das gebraucht man dann ab und zu mal als Handwerker des Wortes. Da erfährt man, wo die Worte herkommen. Und das heißt Etymologie, diese Forschung. Bei Sinn erfährt man dann, das kommt aus dem indogermanischen Sinnan. Und Sinnan heißt reisen, unterwegs sein. Und plötzlich werden diese völlig abstrakten Fragen, zum Beispiel, was ist der Sinn des Lebens, so liebe Zeit, ganz plastisch, weil ein Bild vor uns liegt. Die Frage nach dem Sinn des Lebens zeigt sich also als die Frage danach, wohin die Reise geht. Und das Leben ist natürlich eine Reise. Und plötzlich kann man mit der Frage nach dem Sinn was anfangen. Und wohin geht die Reise? Und woher kommt die Reise? Und wozu mache ich sie überhaupt? Oder sind wir wie Arthur Köstler, der sich dann später tatsächlich umgebracht hat, sein Buch genannt hat, der Mensch ein Irrläufer der Evolution? Es hätte uns genauso gut nicht geben können. Auf jeden Fall sind wir absolut sinnlos. In diesem Universum laufen wir rum. Oder Nietzsche, wir sind Ungeziefer, das über die Erdrinde kriecht. Ja, und die Reise ist also ein passendes Bild für unser Leben. Manche denken, die Reise geht nur bis zum Tod, von der Geburt bis zum Tod. Weil weiter sehen wir erstmal nicht. Paulus, der Apostel Paulus ist in seinem Leben viel gereist. Und er hat sehr viele Gefahren auf diesen Reisen erlebt, wie wir eben gehört haben. Und wir wollen heute Morgen eine dieser Reisen einmal untersuchen, ob sie nicht ein Abbild für unser Leben und unsere Lebensreise und die Krisen und Gefahren, in die wir auf dieser Reise kommen können, darstellt. Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, war nämlich als Augenzeuge dabei, als Gefährte, als Paulus von Caesarea nach Rom verschifft wurde. Er berichtet, nachdem feststand, in der Apostelgeschichte 27, nachdem feststand, dass wir nach Italien segeln sollten, wurde Paulus mit einigen anderen Gefangenen dem Offizier Julius vom kaiserlichen Regiment übergeben. Wir gingen an Bord eines Schiffes, das verschiedene kleinasiatische Städte anlaufen sollte, Hafenstädte, und die Seereise begann. Also, ich hoffe, Sie fühlen sich alle ganz gut wohl jetzt hier in diesem Kirchenschiff und sind geschützt vor der Seekrankheit. Kommen Sie einmal mit auf die Reise. Mannschaft segelte von Caesarea über Sidon, über Zypern nach Kreta, aber inzwischen war schon viel Zeit vergangen und es war bereits Anfang Oktober, so ein Monat zurück. Und die Seefahrt begann wegen auftretender Stürme gefährlich zu werden. Apostelgeschichte 27, Vers 10. Deshalb warnte Paulus, der nichts von der Seefahrt verstand, meinten die Seeleute: Ihr Männer, wenn wir weiter segeln, sehe ich große Gefahren und Schwierigkeiten, und zwar nicht nur für das Schiff und seine Ladung, sondern auch für unser Leben. Doch der Kapitän und die Mannschaft wollten das gar nicht gerne hören. Sie waren nämlich ungeduldig und planten erst im Hafen von Phönix an der Westspitze von Kreta zu überwintern und wollten erst noch weiter. Aber was jeder wusste und der allgemein gebildete, weit herumgekommene Paulus natürlich auch, das war die Zeit der großen Herbststürme und die konnten sehr gefährlich werden. Doch der Offizier gab mehr auf das Urteil des Kapitäns, Vers 11, und Zumal er auch der Besitzer des Schiffes war, riet er zur Weiterfahrt. Ein klassisches Beispiel. Erstens, was ist der Auslöser von Krisen? Viele Krisen ließen sich vermeiden, wenn wir guten Rat von schlechtem Rat unterscheiden könnten. In unserem Fall gerieten 276 Leute in eine lebensbedrohliche Lage, weil sich einer auf ein falsches Urteil stützte. Das kann man auch in der Gemeindearbeit erleben. Leute wollen Rat. Leute kommen, um Rat zu holen. Manchmal haben sie bereits aber schon entschieden, was sie tun werden. Und sie tun dann auch genau das, was sie sich vorgenommen haben. Kennen Sie das? Andere Menschen gehen noch ein bisschen schlauer vor, kennen Sie das auch? Sie fragen so viele verschiedene Leute um Rat, bis sie von jemandem genau das hören, was sie wollen. Das nennt man dann Selbstüberlistung, oder? Und solche Leute findet man immer, die einem genau das sagen, was man hören will. Haben Sie das auch schon erlebt? Ich kenne das jedenfalls. Der Mann, auch aus meinem Leben, der Mann am Rednerpult, ich möchte Ihnen ein humorvolles und doch drastisches Beispiel für diese typisch menschliche Haltung von uns, ein humorvolles und auch drastisches, trauriges Beispiel aus der Alkoholikerarbeit geben. Der Mann am Rednerpult vor einer Gruppe von Trinkern war entschlossen, seiner Zuhörerschaft ein für allemal schlagend objektiv zu beweisen, dass der Alkohol das Schlimmste aller Übel sei. Also stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt alle Alkoholiker hier und da steht der Redner, ist ja nicht so schwer sich vorzustellen, und dann eben ist da ein Redner, der will Ihnen jetzt das so beweisen, dass Sie nicht mehr ausweichen können, wie schädlich das ist. Und dass eben Ihre harmlose, verharmlosende Sicht der Dinge für ein für allemal erschüttert wird. Und dadurch, da wusste dieser Redner, Worte reichen nicht, man braucht auch Dinge, die man sehen kann. Deswegen sollten wir vielleicht manchmal mehr Folien in der Predigt einsetzen oder so. Und er hatte das diesmal so gemacht. Er hatte zwei Glasgefäße vor sich aufgebaut, die scheinbar die beide die gleiche durchsichtige Flüssigkeit enthielten. In dem einen Glas, sagt er, sei klares Wasser, verkündete der Redner, im anderen jedoch reiner Alkohol. Darauf tauchte er einen Wurm in das erste Glas. Alle konnten sehen, sehen Sie das vor Ihrem inneren Auge, wie der Wurm alsbald zum Rand hinschwamm und seelenruhig an dem Glas emporkroch. Nun setzte der Mann den Wurm in das Gefäß mit Alkohol und vor aller Augen zerfiel das Tier in seine Einzelteile. Also sprach der Redner, was sehen wir daraus? Und ganz von da hinten irgendwo, da kam eine Stimme ganz deutlich, völlig klar, trink Alkohol und du kriegst bestimmt keine Würmer. Ein humorvolles und doch ein drastisches Beispiel für das, wie wir Menschen sind. Wir hören und nehmen einfach oft nur das, was wir hören wollen, auf. Vielleicht ist es auch heute Morgen so, bei dieser Predigt über Krisen. Es ist einfach, Ratgeber zu finden, die uns sagen, was uns passt. Aber ich bin dankbar für Freunde und für Geschwister in meinem Leben. Letztlich bin ich doch dankbar für sie, wenn es auch am Moment wehtut, die mir die Wahrheit gesagt haben. Und besonders dankbar bin ich für sie, wenn ich spürte, die tun das aus Freundschaft und aus Bruderschaft, also aus Liebe. Also diese anderen Belehrungen, die sind meist wenig wert. Und wer guten Rat beachtet, ist vor manchen Krisen sicher. Aber wir nehmen auch zur Kenntnis, wie Lukas weiterschreibt, Vers 13, als der Südwind aufkam, wurde die Schiffsbesatzung in ihrem Plan bestärkt. Sie lichteten die Anker und segelten dicht an der Küste Kretas entlang. Also im Moment war alles noch günstig, momentan, im Augenblick. Die Zukunft kann man ja mal vergessen. Und dieser Moment bestätigte ihre vorgefasste irrige Meinung, wir schaffen es noch. Wer Beweise will für eine bereits entschiedene Sache, wird sie immer finden. Christen sind besonders anfällig für Zeichen. Herr, gib mir ein Zeichen, ob das mein Weg ist. Und dann findet man auch ein Zeichen, oder? Es ist manchmal gefährlich, diese Zeichen. Manchmal führen sie in ein selbstproduziertes Dilemma. Diesmal hier war Paulus nicht der Auslöser der Krise. Das Fehlurteil seiner Reisegefährten führte zum Schlamassel und das machte die Sache noch schlimmer. Ich finde es sehr schwer zu ertragen, zu leiden, weil andere versagt haben. Das ist noch schwieriger, als wenn man selber weiß, ich habe Mist gebaut. Das Erste, was zu tun ist, ist aber doch die Nüchternheit zu besitzen, feststellen, wo liegt die Ursache. Hier war es ein nicht beachteter Rat. Ich bin doch der Seemann, was hast denn du mir zu sagen, Paulus? Du bist Theologe. Genauso wie wenn ich jetzt der Theologe bin und sage, du hast doch nicht studiert, was hast denn du mir schon zu sagen? Aber der mir das sagt, hat vielleicht auch den Heiligen Geist. Schon bald schlug das Wetter um und der gefürchtete Nordoststurm trieb das Schiff weit auf das offene Meer hinaus, nachdem die Mannschaft vergeblich versucht hatte, es auf eingeschlagenen Kurs zu halten. Wir trieben dahin, Wind und Wogen ausgeliefert. Also der plötzliche Wettersturz kam, vom Südwind zu scharfem Nordostwind, in diesen Breitengraden keine Seltenheit, die Seeleute kannten diesen taifunähnlichen Wirbelsturm. Sie nannten ihn Euraculon. Kommt von griechisch Euros, Ostwind, und im lateinischen Aquilo, ein zusammengesetztes Wort, Nordwind. Turbulenzen, die dadurch aufstehen, wenn entgegengesetzte Luftströmungen aufeinander prallen. Man muss bedenken, und das stellen Sie sich bitte vor, dass es damals keinen Sextanten, keinen Kompass, kein Radar, kein Echolot zum Navigieren gab. Also bei Nebel, bei Sturm, bei Nullsicht, da war die Lage wirklich schlimm, weil das war absolut reale Gefahr. Und es bestand auch keine Möglichkeit, über Sprechfunk sowas wie einen Seenotdienst aufzubieten. Lukas berichtet, im Schutz der kleinen Insel Clauda versuchten wir, das Rettungsboot einzuholen. Das war hinter dem Boot im Wasser angemacht. Es gelang nur mit Mühe, um den Rumpf des Schiffes zu verstärken, banden die Seeleute dicke Taue um das Schiff. Außerdem warfen sie den Treibanker aus, weil sie befürchteten, sonst auf die Sandbänke vor der afrikanischen Küste zu geraten. Lukas schreibt in der Wir-Form. Versuchten wir, das Rettungsboot einzuholen. Er hat vermutlich Mediziner, Arzt, Sie wissen ja, Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, selber Hand angelegt. Er hat selber angelegt Hand, um wassergefüllte Beiboote an Deck zu hieven, damit sie nicht den Kurs noch unmöglicher machen. Maßnahmen zur Sicherung wurden ergriffen. Dieser Treibanker, der sollte vermeiden, dass der Kahn auf den großen Sandbänken strandete. Das ist ein Friedhof der Seefahrt. Das haben Unterwasserausgrabungen ergeben. Viele Schiffe sind da vor Nordafrika gestrandet. Also im Moment gab es nur eins. Paulus und seine Freunde waren nicht selbst verschuldet in eine lebensbedrohliche Lage gekommen und sie haben trotzdem die Ärmel mit hochgekrempelt und sich nützlich gemacht. Sie hätten ja auch sagen können, seht doch jetzt ihr zu, Edge. Aber das finde ich so solidarisch. Sicher gab es auch Passagiere, die einfach nur unter Deck kauerten, es waren über 200 an Bord, und sich den Bauch hielten oder seekrank waren oder den Tag verfluchten, an dem sie an Bord gegangen waren. Aber das hilft nichts. Also in Krisen die Frage, jammern ist nicht die Lösung, anpacken, irgendwie helfen, dass es nicht noch schlimmer wird. Ob selbst verschuldet oder nicht. Paulus schreibt ja mal an anderer Stelle über unsere Krisen: Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lang und ist leicht zu ertragen, wenn wir bedenken, welch unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit uns erwartet. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, diese Hoffnung festzuhalten. Unsere, ihre, meine, deine momentanen Schwierigkeiten werden also als leicht zu ertragen beschrieben. Ist das hier Bagatellisierung? Ist das Jenseitsvertröstung? Nein, das ist einfach die Dinge im richtigen Verhältnis und im richtigen Licht sehen. Paulus spricht ja aus eigener Erfahrung, wie wir gesehen haben. Was meint er mit leicht ertragen? Wenn ich in einer Krise frage, was will Gott mir sagen, dann lenke ich wenigstens schon meine Aufmerksamkeit weg von diesem momentanen Problem auf die zukünftige Lektion, die ich daraus lernen sollte, hin. Weg von der passiven Angst, vielleicht zur aktiven Teilnahme. Und Krisen sind halt auch Schulen und Ausbildung. Und ich soll aus dieser Krise möglichst erstarkt hervorgehen. Gott weiß mehr als wir. Er überblickt das alles. Er verwendet auch leider, sagen wir, ich möchte das auch nicht, auf diese Art von Ausbildung würde ich manchmal gern verzichten, leidvolle Erfahrungen, um uns in Charakter reifen zu lassen. Aber wir lernen daraus, wir sollten uns nicht ablenken lassen von der Krise, sondern uns bemühen, hinter der Krise trotzdem die liebende Hand des Vaters zu sehen. Dann erscheint es in einem anderen Licht. Als das Schiff fortgerissen wurde und dem Wind nicht mehr widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen uns treiben. In der Schifffahrt kann das also manchmal nötig sein. Die See war so stürmisch, dass der Mannschaft überhaupt keine andere Wahl blieb. Aber bildlich gesprochen, viele unter uns leben dann in der Krise auch so falsch. Sie treiben. Sie lassen sich treiben. Mal sehen, wo es hinführt. Sie driften. Einfach gehen lassen. Anstatt irgendeine Initiative zu ergreifen, Schritte zu unternehmen, zum Beispiel eine Beratung aufzusuchen, Seelsorge zu suchen. Driften ist der geringste, also der Weg des geringsten Widerstandes. Das tut erstmal nicht weh. Das Ende ist umso schrecklicher. Das Problem ist nämlich, wer sich treiben lässt, weiß nicht, wo er am Schluss landet oder strandet. Vers 18 und 19. Der Sturm wurde so stark, dass die Besatzung am nächsten Tag einen Teil der Ladung über Bord warf, tags darauf sogar die ganze Schiffsausrüstung. Also in der Not wusste sich die Mannschaft nicht anders zu helfen, als über Bord zu schmeißen. Alles, was man meinte, entbehren zu können. Ist klar, wir wissen warum. Das Schiff sollte leicht werden, um den Kampf mit den Wellen zu gewinnen. Auch eine Parallele. Es gehört zu uns und zu unserem menschlichen Wesen, dass wir wichtige Dinge über Bord schmeißen, wenn wir uns in Bedrängnis befinden. Werte, die uns eigentlich wichtig sind, lassen wir in Zeiten der Krise plötzlich fahren. Grundsätze werden plötzlich über den Haufen geworfen. Der kühle Kopf, den kann man plötzlich vergessen. Beziehungen werden gekippt. Wir resignieren. Tagelang zeigten sich weder Sonne noch Sterne am Himmel, der Sturm ließ nicht nach und so verloren wir am Ende jede Hoffnung auf Rettung. Also wirklich ein höllischer Orkan, 14 Tage, zuletzt verlor die Mannschaft jede Hoffnung. Auch die Seeleute, alle hatten aufgegeben. Wenn also treiben lassen, resignieren, völlige Verzweiflung, falsche Reaktionen sind, erfahren wir aus unserer Geschichte auch, was die richtige Umgehensweise mit einer Krise ist? Ja. Jetzt greift Paulus ein. Nochmal. Da sagte Paulus zu der Schiffsbesatzung: Leute, es wäre besser gewesen, ihr hättet auf mich gehört und in Kreta überwintert, dann wären uns alle diese Ängste und Schwierigkeiten erspart geblieben. Auf dem Höhepunkt der Krise übernimmt Paulus das Kommando. Er erinnert die Mannschaft daran, dass er ja vor der drohenden Gefahr gewarnt hätte. Da stellt sich die Frage, was nützen denn diese Vorwürfe angesichts der augenblicklichen Gefahr? Nicht viel. Aber ich finde es so sympathisch, dass der Paulus sich hier auch so menschlich zeigt. Er konnte doch nicht so ganz der Versuchung widerstehen, die seinen Rat zu missachtet haben, zu erinnern, ich hab's euch doch gesagt. Trotzdem macht seine Feststellung auch Sinn, denn die Besatzung sollte dadurch auch ihren Fehler eingestehen, Schuld bekennen, mobilisiert werden und jetzt zugeben, ich habe mein Debakel selbst verursacht und jetzt handle ich auch danach und stehe dazu und ich versuche vielleicht jetzt einen Ausweg. Schwierigkeiten werden nicht erledigt durch Verdrängung. Ein ehrliches Bekenntnis steht immer am Anfang einer Lösung. Ich finde es schrecklich, dass die Praxis der Beichte in der evangelischen Kirche in fast völlige Vergessenheit geraten ist. Wenn ich dran denke, wie mir es geholfen hat, den schweren Schritt der Beichte manchmal schon zu unternehmen und hinzugehen und vor einem Bruder zu sagen, das war falsch und jetzt möchte ich Gott um Vergebung bitten und du bist mein Zeuge vor Gott. Und da geht man anders wieder raus und ist neu motiviert, als wenn man verdrängt. Und das Interessante ist auch, dass Paulus so realistisch ist. Was sagt er nämlich weiter? Wenn ihr überleben wollt, müsst ihr jetzt was essen. Und ihr dürft sicher sein, euch wird nichts passieren. Keinem von euch wird auch nur ein Haar gekrümmt werden. Nachdem Paulus das gesagt hatte, nahm er ein Brot, dankte Gott laut, sodass es alle hören konnten, und begann zu essen. Interessant. Ganz einfache Grundbedürfnisse mal stillen. Ist der Rat jedes Therapeuten, wenn es Ihnen schlecht geht, tun Sie sich was Gutes. Gönnen Sie sich das gute Essen, das Sie schon einmal lange gehen wollten. Gehen Sie in die Sauna oder lassen Sie sich massieren oder gehen Sie in einen schönen Film, den Sie schon lange mal sehen wollten, also einen richtig guten. Und sowas. Tun Sie sich was Gutes oder hören Sie schon mal diese Symphonie, die Sie schon mal lange hören wollten. Und tun Sie sich mal was Gutes. Das Blöde, das Gefährliche ist, in der Krise vernachlässigen wir dann manchmal auch die anderen Dinge, besonders unseren Körper. Und das macht alles nur noch schlimmer. Als alle gegessen hatten, warfen sie die restliche Ladung Getreide über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Bei Tagesanbruch wusste keiner der Leute, wo die Küste ist. Sie entdeckten aber eine Fremde mit Bucht, mit flachem Strand. Dahin wollten sie das Schiff treiben lassen. Sie kappten sämtliche Ankertaue, ließen die Anker im Meer zurück, machten die Steuerruder klar und schließlich hissten sie das Vorsegel und hielten mit dem bisschen, was noch war, auf das Land zu. Kurz nachdem lief das Schiff auf die Sandbank auf. Während der Bug fest eingerammt war, wurde das Heck des Schiffes von der Brandung zertrümmert. Aber statt einfach zu resignieren, hat die Crew nun etwas getan. Gegessen und dann neu gehandelt. Praktisch gedacht, in geschwächten Zustand fehlt den Leuten die Kraft zum Handeln. Also erstmal sich was Gutes tun. Tüchtig futtern. Interessantes Detail. Auch die weiteren Instruktionen waren klar. Seine von Gott geschenkte Zuversicht übertrug sich auf die anderen. Gesegnet der Mensch, der in der Krise einen anderen hat, der für ihn glaubt. Kopf hoch. Kein billiger Trost, aber es geht noch weiter. Du bist jetzt drin, aber du kommst auch mal wieder raus. Gott führt uns nicht an der Krise vorbei, aber er führt uns durch. Das Schiff strandete wohl, aber keiner verlor sein Leben. Konflikte in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde müssen angegangen werden. Entscheidungen müssen getroffen werden, irgendetwas zu versuchen. Nur so ist eine Klärung möglich. Ich bitte euch eindringlich, schreibt Lukas, dass der Paulus gesagt hätte, gebt nicht auf, keiner von euch kommt um, nur das Schiff ist verloren. Warum konnte er das so sagen? In der letzten Nacht stand neben mir ein Engel, dem ich des Gottes, des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Und er sagte, fürchte dich nicht, Paulus. Du wirst vor den Kaiser gebracht werden. Mit dir werden auch alle anderen am Leben bleiben. Nicht einer wird umkommen. Deshalb habt keine Angst, Leute. Ich vertraue Gott. Es wird sich erfüllen, was er mir gesagt hat. Wir werden auf der Insel stranden. Das Schiff war verloren, aber das Leben war gerettet. In den Krisen, die uns befallen, haben wir nicht immer so einen Engel. Lukas beendet seinen Bericht mit dramatischem Höhepunkt. Aber wir haben Gottes Wort. Wir haben die Brüder. Wir haben die Gemeinschaft. Jetzt wollten die Soldaten alle Gefangenen töten, um zu verhindern, dass einer von ihnen an Land schwimmen konnte und entkommt. Doch der Hauptmann Julius hinderte sie daran, weil er Paulus retten wollte. Er befahl zunächst allen Schwimmern, über Bord zu springen und so das Ufer zu erreichen. Dann sollten die Nichtschwimmer versuchen, auf Brettern und Wrackteilen an Land zu kommen. Auf diese Weise konnten sich alle retten. Stellen Sie sich diese Szene vor. Schwimmend, an Planken geklammert, völlig erschöpft, kamen sie ans Ufer und sahen zurück, wie das Schiff in der Brandung auseinanderkracht. Gibt es momentan Stürme, die dir über dem Kopf zusammenzuschlagen scheinen? Sei zuversichtlich, du wirst es an die Küste schaffen. Vielleicht nur auf einem Wrackteil, in Anführungszeichen. Aber hab keine Angst, du wirst es schaffen. Lass dich nicht treiben, wirf dein Vertrauen nicht weg, weil in der Bibel steht, das Vertrauen hat eine große Belohnung. Verzweifle nicht, Gottes Hilfe ist da. Gott schützt uns nicht vor Ängsten und Krisen, das könnte die Lektion dieser Predigt sein. Er führt uns nicht daran vorbei, aber er führt uns hindurch. Amen.